Liebe Gemeinde, Missverständnisse können harmlos sein oder folgenschwer. Auch über den Glauben an Jesus Christus gibt es viele Missverständnisse. Von Christen über ihr Christsein, von Nichtchristen über das Christsein. Es gibt Missverständnisse darüber, was Christen tun sollten, wie es ihnen ergehen sollte, wie sie sein müssten. Zwei Beispiele dafür. Ein Missverständnis lautet, ein Christ bleibt in seinem Leben vor großen Schwierigkeiten und Nöten verschont. Klassisches Missverständnis. Zweites Missverständnis, wenn einer erstmal Christ geworden ist, dann ändert sich danach in seinem Leben nicht mehr viel. Im normalen Lebensvollzug unterscheidet sich das Leben eines Christen kaum noch von dem eines Nichtchristen. Und dann gibt es diese beliebte Formel, Christen kochen auch nur mit Wasser. Ein Beispiel für dieses Missverständnis, dass Christen eigentlich auch kein anderes Leben haben, konnte man diese Woche gut in Idea Spektrum nachlesen. Idea versteht sich ja also nach Selbstverständnis immer noch so als evangelikales Nachrichtenmagazin. Und da berichtet eine Redakteurin von ihrer eigenen Hochzeit. Das war auch die Titelstory. Hochzeitswahnsinn, verliebt, verlobt und völlig fertig. Und sie schildert darin so die Eventkultur heutiger Hochzeitsfeiern. Man braucht mindestens ein Jahr Vorbereitung. Es wird ein enormer finanzieller Aufwand betrieben. Alle Konzentration richtet sich auf das äußere Trara, dass die Location stimmt, dass die Gästeliste dann bestens abgesichert ist. Sie zitiert hier immer wieder Ratschläge eines säkularen Paartherapeuten. Sie beschreibt das mit einer gewissen ironischen Distanz, aber schildert es doch letztlich, auch durch ihr eigenes Beispiel, als ganz normal, dass auch Christen mit dieser Haltung ihre Hochzeit angehen. Immerhin gibt es noch einen kurzen Hinweis auf das Traugespräch, das sie mit ihrem Papa geführt haben, der sie auch getraut hat. Das war so ein Pastor. Da diese drei Sätze lauten, den anderen aus Gottes Hand zu nehmen, ihn als heilig anzusehen, den Glauben als große Stütze im gemeinsamen Leben zu erfahren. All das wurde uns nochmal vor Augen geführt. So, das sind die drei frommen Sätze in diesem dreiseitigen Artikel. Und es gibt keinen Hinweis zum Beispiel darauf, dass die beiden erst mit der Hochzeit in eine gemeinsame Wohnung einziehen. Sehr seltsame Formulierung. Im November haben wir uns entschieden, nach 4 Jahren Beziehung genug geübt zu haben. Da fragt man sich, wie haben diese 4 Jahre Beziehung ausgesehen? Haben die schon zusammen gelebt oder nicht? Dass der Traugottesdienst eine gute evangelistische Möglichkeit wäre, um Nichtchristen, die dabei sind, mit dem Evangelium bekannt zu machen, das kommt auch überhaupt nicht in den Blick. Und unter dem Strich steht da der Eindruck, auch für Christen ist es ganz normal, dass sie ihre Hochzeit mit der gleichen Oberflächlichkeit vorbereiten und planen und durchführen und sich in der gleichen Weise auf die Hochzeit vorbereiten oder auch nicht vorbereiten wie die sonstige Welt. Das ist ein klassisches Beispiel für dieses zweite Missverständnis. Im normalen Lebensvollzug unterscheidet sich das Leben eines Christen kaum von dem eines Nichtchristen. Diese Missverständnisse sind weit verbreitet. Und unser Predigtext heute Morgen räumt mit beiden Missverständnissen kräftig auf. Und er zeigt uns Gottes Perspektive. Er zeigt uns Gottes Bewertung dieser Fragen. Und Sie haben diesen Text vor sich. Dabei handelt es sich um die ersten 18 Verse des Jakobusbriefes, mit denen wir unsere kleine Augustreihe beginnen. Das hat ja schon fast gute Tradition bei uns in der Gemeinde, in der Sommerpause. Wenn viele Geschwister wechselweise im Urlaub sind, dann unterbrechen wir die reguläre Predigtreihe. Das ist ja bei uns, wie Sie alle wissen, zurzeit der Römerbrief. Da stehen wir zurzeit bei Römer 8, Vers 11. Und da unterbrechen wir diese Reihe durch eine kleinere Reihe zu einem anderen Text. Und deshalb heißt es in den nächsten 5 Wochen mit Jakobus durch den August. Der August hat ja 5 Sonntage. Und wir wollen mit Jakobus durch diesen August hindurch gehen. Und Jakobus ist eine spannende Ergänzung zum Römerbrief, werden wir sehen. Jakobus gehört zu den frühesten Schriften des Neuen Testaments. Möglicherweise ist es sogar die früheste Schrift des Neuen Testaments überhaupt, wohl so entstanden Mitte der 40er Jahre des ersten Jahrhunderts. Jakobus, wer ist der Autor? In der Bibel lernen wir ja verschiedene Jakobusse kennen. Einige Ausleger denken, Jakobus, das sei der Bruder des Johannes. Sie wissen, Johannes und Jakobus, die Söhne des Zebedäus, die gehörten zu den ersten Jüngern. Dieser Jakobus, der Sohn des Zebedäus, wird der erste Märtyrer aus dem Apostelkreis. Also in Apostelgeschichte 12, Vers 2, da lesen wir über Herodes. Er tötete aber Jakobus, den Bruder des Johannes, mit dem Schwert. Und schon weil dieser Jakobus, dieser frühe Apostel, so bald starb, er ist gewissermaßen der erste Märtyrer, von dem wir so lesen, ist es höchst unwahrscheinlich, dass er diesen Brief geschrieben hat. Die meisten Hinweise sprechen eindeutig für Jakobus, den Herrenbruder. Das war auch die Sicht der alten Kirche, also der Christen, die am nächsten dran waren am Neuen Testament. Sie wissen, Jakobus war ein Halbbruder von Jesus. Er war der leibliche Sohn von Maria und Josef. Und er hat seinen Halbbruder Jesus, mit dem er ja die gemeinsame Mutter hat, eben Maria, eine Zeit lang sehr skeptisch betrachtet und ihn nicht verstanden, solange er mit Jesus gewissermaßen in einer Familie zusammenlebte. Erst nach der Auferstehung hat Jakobus eine echte Bekehrung erfahren. Das lesen wir bei Paulus in 1. Korinther 15, Vers 7, wo er diese Liste der Auferstehungszeugen aufmacht und sagt, Jesus ist dann auch gesehen worden von Jakobus. Das meint diesen Jakobus, den Herrenbruder. Und nach dieser Begegnung mit dem Auferstandenen war er davon überzeugt, dass sein Halbbruder, den er immer mit einer gewissen Skepsis betrachtet hat, wirklich Gottes Sohn ist. Und dann hat er sich eng zu den Aposteln gehalten. Dieser Jakobus wurde schon bald zusammen mit Johannes und Petrus eine der tragenden Säulen der Urgemeinde. Paulus schreibt das im Galaterbrief, Kapitel 2, Vers 9, wie er nach Jerusalem kommt und da sagt er, als sie die Gnade erkannten, die mir gegeben war, gaben Jakobus und Kephas, also Petrus, und Johannes, die als Säulen angesehen werden, mir und Barnabas die rechte Hand. Also er hat dann sehr schnell doch eine sehr starke Stellung in der frühen Gemeinde bekommen, dieser Jakobus, von dem wir jetzt diesen Brief haben. Mitte der 40er Jahre schreibt er wohl den Jakobusbrief. Etwa 12 Jahre später hat er in Jerusalem nochmal eine ganz spannende Begegnung mit Paulus. Das können Sie in Apostelgeschichte 21 nachlesen. Und durch den jüdischen Geschichtsschreiber Josephus erfahren wir, dass Jakobus 62 nach Christus den Märtyrertod stirbt. Das ist unser Jakobus gewissermaßen. Er gehörte zu den Menschen, die den Herrn Jesus besonders gut kannten, die ja quasi in einer Familie mit ihm aufgewachsen waren. Und wir finden in diesem Brief auch viele Zitate und Anspielungen auf das, was Jesus gesagt hat. Also zum Beispiel auf die Bergpredigt, ganz viele Anspielungen. Und trotzdem beginnt Jakobus seinen Brief so, Vers 1. Sie haben das zum Mitlesen vor sich. Jakobus, ein Knecht Gottes und des Herrn Jesus Christus. Verstehen Sie, was das heißt? Er bezeichnet sich jetzt hier als Knecht seines Bruders. Welcher Bruder bezeichnet sich schon gern als Knecht seines Bruders? Aber hier setzt er Gott, den Vater und Jesus Christus auf eine Stufe. Und damit wird deutlich, jetzt glaubt Jakobus, dass Jesus Gottes Sohn ist. Jakobus, ein Knecht Gottes und des Herrn Jesus Christus. Er anerkennt also die Gottessohnschaft Jesu. Und zugleich werden wir sehen, war Jakobus in seinem ganzen Denken tief verwurzelt im Judentum. Diese 5 Kapitel enthalten 40 Anspielungen auf das Alte Testament. Und das sehen wir auch an dieser etwas rätselhaften Adressatenangabe im ersten Vers. An wen schreibt er nämlich? An die 12 Stämme in der Zerstreuung. Gruß zuvor. Richtet sich der Brief überhaupt an uns? An die 12 Stämme in der Zerstreuung? Wie kommt dieser Begriff zustande? Nun, Israel war ja, das wissen wir, früher in 12 Stämme aufgeteilt. Nach der Reichsteilung unter Salomo hatten ja 10 Stämme das Nordreich gebildet und 2 das Südreich. Und dann waren sie zerstreut worden in alle Himmelsrichtungen, durch die Babylonier, durch die Perser, später nochmal durch die Römer. Und Gott hatte durch seine Propheten gesagt, aber am Ende der Tage wird Gott die Stämme Israels wieder sammeln. Und am Ende der Tage werden sie Jesus als ihren gemeinsamen Messias erkennen und ihm glauben und durch ihn gerettet werden. Aber noch vorher, bevor das geschieht, das Ereignis steht ja noch aus, bevor das geschieht, ruft Gott die Gemeinde Jesu ins Leben. Die Gemeinde Jesu aus Juden und Heiden. Und diese Gemeinde Jesu ist ganz eindeutig der Adressat des Jakobusbriefes. Das kann man Kapitel für Kapitel für Kapitel zeigen. Die Gemeinde Jesu ist angesprochen. Sie ist gewissermaßen die Vorschattung des zukünftigen Israel, das der Herr am Ende der Tage sammeln wird. Und wahrscheinlich gab es in dieser Gruppe, an die Jakobus schreibt, besonders viele gebürtige Juden. Und denen sagt Jakobus, Leute, an euch, die ihr heute schon als Juden an Jesus, den Messias, den Retter, den Sohn Gottes glaubt. An euch wird gewissermaßen schon vorab deutlich, wie Gott einmal sein Volk Israel sammeln wird am Ende der Tage. Ihr seid gewissermaßen der Zellkern dieser 12 Stämme, die dann wieder gesammelt werden. Das wird in Zukunft geschehen. Aber jetzt sind diese 12 Stämme ein Bild für die Gemeinde Jesu. Ein Bild für die Gemeinde Jesu, die ähnlich zerstreut und bedrängt ist, wie die 12 Stämme Israels es waren. Und es ist wichtig, dass wir das am Anfang geklärt haben, liebe Geschwister, denn wir dürfen und wir müssen das, was Jakobus schreibt, auch auf uns beziehen. Wir können uns da nicht wegducken und sagen, ja, es ist eben an die 12 Stämme in der Zerstreuung, irgendwo geht uns nichts an, sondern man kann diesen ersten Vers auch so lesen, an die 12 Stämme in der Zerstreuung und die BEG in Hannover. Gruß zuvor. So, und dann, nach dieser geheimnisvollen Einleitung, kommt Jakobus gleich schnell zur Sache. Und die Verse 2-4 sind im Grunde der Schlüssel zum Verständnis des gesamten Abschnitts. Und wenn wir diese Verse 2-4 erarbeitet haben, dann entschlüsselt sich der gesamte Abschnitt ziemlich schnell. Und wir wollen diese Verse 2-4 jetzt lesen. Meine lieben Brüder, und wir wissen, wenn das in der Bibel steht, dann sind die Schwestern immer mitgemeint. Die Brüder haben die Führungsverantwortung, deswegen werden sie direkt angesprochen, aber die Schreiber richten sich jeweils an die ganze Gemeinde. Erachtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen fallt und wisst, dass euer Glaube, wenn er bewährt ist, Geduld wirkt. Die Geduld aber soll ihr Werk tun bis ans Ende, damit ihr vollkommen und unversehrt seid und kein Mangel an euch sei. Wenn es aber jemand unter euch an Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der jedermann gern gibt. Hier in diesen Versen schon räumt Jakobus mit beiden Missverständnissen auf. Mit diesem Missverständnis, ein Christ bleibt in seinem Leben vor Schwierigkeit und Not verschont, und mit diesem zweiten Missverständnis, wenn einer erstmal Christ geworden ist, ändert sich danach nicht mehr viel in seinem Leben. Mit beidem räumt er auf. Und wir werden das gleich sehr schnell sehen. Er sagt, er achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen fallt. Und natürlich stutzen wir und wir fragen jetzt mal, was ist Anfechtung? Anfechtung, dahinter steht das griechische Wort Peirasmos. Und das griechische Wort Peirasmos kann zwei verschiedene Dinge bedeuten. Es kann einmal heißen, und das wird jeweils vom Zusammenhang deutlich, was gemeint ist, die Verführung zur Sünde. Also dann würde man es am besten mit Versuchung oder mit Verführung übersetzen. 1. Timotheus 6, Vers 9 ist so ein Fall. Die reich werden wollen, fallen in Versuchung, in Verderben und Verdammnis. Also wer nach Reichtum giert, ist nahe dran, zur Sünde versucht zu werden. Dann bedeutet Peirasmos aber auch noch etwas anderes. Äußere Anfechtung, Druck von außen. So wie 1. Petrus 4, Vers 12 den Begriff nimmt, wo Petrus sagt, ihr Lieben, lasst euch durch die Hitze nicht befremden, die euch widerfährt zu eurer Anfechtung, als widerführe euch etwas Seltsames. Nein, sondern freut euch, dass ihr mit Christus leidet. Und das ist hier gemeint. Diese zweite Bedeutung, äußere Anfechtung, Druck. Das meint Anfechtung in Vers 2. Druck, eine Bedrängnis, die Gott zulässt, obwohl er sie natürlich verhindern könnte. Anfechtungen können ganz unterschiedliche Formen annehmen. Deswegen spricht Jakobus ja hier auch von mancherlei Anfechtungen. Es gibt da ganz unterschiedliche Formen. Also für die Empfänger des Jakobusbriefs, für viele war Anfechtung Armut. Viele litten unter materieller Not, das werden wir in den nächsten Kapiteln auch noch sehen. Verfolgung war eine Anfechtung, dass sie massiven persönlichen Druck erlitten wegen ihres Glaubens. Anfechtung, dass sie zum Außenseiter wurden in ihrem Umfeld, dass viele ihr Zuhause verloren haben, einen neuen Ort suchen mussten, neue Arbeit suchen mussten. Druck, Bedrängnis, das kann alles Anfechtung sein. Krankheit, das kann Anfechtung sein. Verlust des Arbeitsplatzes oder dass ich lange Zeit einen Arbeitsplatz suche und es tut sich nichts und es öffnet sich keine Tür. Das ist eine Anfechtung. Ein Druck, Einsamkeit. Verlust von Menschen, dass ich verlassen werde, dass ein mir lieber naher Mensch stirbt. Misserfolge, dass ich durch eine Prüfung falle, obwohl ich alles getan habe, um sie zu bestehen. Enttäuschungen, Angst, Druck jeglicher Art, enttäuschte Erwartung. Das kann alles zur Anfechtung werden. Und ich denke, jeder von uns kennt solche Anfechtungen. Jeder von uns kennt diesen Druck. Und hier bei Jakobus bekommen wir jetzt einen Leitfaden an die Hand, wie wir damit umgehen können. Wie wir uns darauf einstellen können. Und wissen Sie, deswegen ist es so gefährlich, wenn in manchen Zusammenhängen christlicher Glaube als so ein oberflächliches Feier-Event vorgestellt wird. So ein bisschen happy-clappy feiert Jesus, ja. Und manche christlichen Kongresse und manche Jugendfestivals mit allem möglichen emotionalen Worship vermitteln so den Eindruck, Christsein bedeutet, sich glücklich zu fühlen. Christsein bedeutet, möglichst stressfrei, religiös abgesichert durchs Leben zu kommen. Das ganze christliche Leben eine einzige große Party und Jesus macht mich happy. Und Theo Lehmann, der bekannte Pfarrer aus der Ex-DDR, der auch von der Stasi verfolgt wurde, hat dazu Folgendes geschrieben. Er sagt, wer kann von dieser seichten Kost leben, wenn er nicht mehr im Gemeindesaal, sondern in einer gemeinen Gefängniszelle sitzt? Wenn nicht mehr fröhlich getanzt, sondern fies gefoltert wird? Wie sollen die jungen Christen, die wir mit coolen Kurzpredigten unterfordern und unterernähren, wie sollen die sich einmal bewähren, wenn es hart auf hart kommt? Wir haben wohl vergessen, was Paulus aus dem Gefängnis geschrieben hat. Alle, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, müssen Verfolgung leiden. Und dann schreibt Theo Lehmann weiter, ich genieße es voll Dankbarkeit, dass ich nach den DDR-Jahren in einem freien demokratischen Land leben darf, in dem ich wegen meines Glaubens an Jesus nicht diskriminiert oder verfolgt werde. Aber ich sehe das als eine Atempause an, die Gott uns gönnt zum Luftholen. Denn dass das alles immer so friedlich bleiben wird, das wird mir angesichts der Entwicklung in dieser Welt immer unwahrscheinlicher. Wir sollten die Atempause benutzen, um uns auf die Zeiten vorzubereiten, in denen Christsein, und dann formuliert er es sehr zugespitzt, nicht mehr geil, sondern gefährlich ist. Was wir brauchen, sind bibelfeste, feuerfeste, gefängnisfähige Christen. Zitat Ende. Christen, die mit Anfechtung umgehen können. Christen, die mit Druck rechnen. Christen, die ihren Glauben nicht einfach nur dazu haben wollen, um möglichst locker, flockig durchs Leben zu kommen. Und dazu will uns der Jakobusbrief helfen. Und das Erste, was wir hier sehen, ist der Sinn der Anfechtung. Das ist eigentlich der Punkt, der alles grundlegend klärt. Der Sinn der Anfechtung, Punkt 1. Das sind die Verse 2 bis 4. Mit der Anfechtung sagt Jakobus, verfolgt Gott ein positives Ziel. Darum dürft ihr euch freuen, wenn euch das widerfährt. Petrus hat das ganz ähnlich geschrieben. Petrus hat gesagt in 1. Petrus 1, Vers 6, ihr, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es sein soll, traurig seid, in mancherlei Anfechtung, ihr werdet euch freuen. Ihr werdet euch noch freuen. Aber was bezweckt Gott mit der Anfechtung? Das sagt Jakobus in Vers 3. Und wisst, dass euer Glaube, wenn er bewährt ist, Geduld wirkt. Also die Anfechtung bewirkt Bewährung und Geduld. Also was heißt das? Das müssen wir uns genauer anschauen. Unser Glaube wird bewährt durch Anfechtung. Bewährt, da kann man übersetzen, geprüft. Er wird gereinigt. Er wird geklärt. Er wird gefestigt. Dieses Wort beschreibt im Griechischen einen Prozess der Reinigung, etwa von Gold oder Silber. Wenn alles nicht dazugehörende entfernt wird, dann wird die Qualität des Materials verbessert. Es werden Unreinigkeiten beseitigt. Bewähren, den Glauben bewähren, das bedeutet nicht feststellen, ob Glaube da ist oder nicht, sondern das heißt, den bestehenden Glauben festigen, den bestehenden Glauben beständiger machen, den bestehenden Glauben belastbarer machen. Und da gehört Anfechtung offensichtlich zu den Methoden, Neuhochdeutsch würde man sagen, zu den Tools in Gottes Qualitätsmanagement. Gott macht Qualitätsmanagement mit unserem Glauben durch Anfechtung. Und aus der Bewährung folgt dann das andere, Geduld. Was heißt Geduld? Das Wort, was da im Griechischen steht, hypomonē, bedeutet wörtlich unter etwas drunter bleiben. Also das ist das Bild, da schultert jemand eine Last und bricht darunter nicht zusammen. Das ist Geduld. Gott will in unserem Leben die Fähigkeit zur Geduld kultivieren. Gott will unsere Geduld weiter ausprägen. Gott will belastbare Christen aus uns machen. Das ist damit gesagt. Und wir sollen es lernen, Lasten zu tragen und darunter zu bleiben und nicht wegzulaufen. Das meint Geduld. Bewährung führt zu Geduld. Und das ist nicht das Bild des Gewichthebers. Der Gewichtheber trägt ja auch die Lasten. Haben Sie mal einen Gewichtheber in einem Wettkampf gesehen? Vielleicht bei einer Olympia-Übertragung, der Gewichtheber, der schultert die Last und dann hält er sie ein paar Sekunden und zack, wirft er sich schnell wieder ab. wenn die Kampfrichter gesagt haben, ja, wird anerkannt als gestemmt. Aber so sollen nicht wir Christen sein. Mal eine Last schultern und zack, so schnell wie möglich wieder abwerfen. Sondern wir sollen eher wie ein Wanderer sein, der einen Rucksack schultert und einen ganzen Tag lang über viele Kilometer trägt. Das ist das Bild im Grunde. Drunter bleiben, Lasten tragen, belastbar werden. Und Last kann ja ganz unterschiedliche Gestalt haben. Last, das kann eine Verantwortung sein, die ich durch eine Mitarbeit an einer bestimmten Stelle habe. Das ist auch eine Last, das ist eine Freude, aber es ist auch eine Last, die ich tragen muss. Und Gott will mir die Kraft schenken, mich belastbar zu machen, in dieser Last wirklich zu stehen, im Vertrauen auf den Herrn und nicht wegzulaufen. Den Rucksack zu tragen und das Gewicht nicht gleich wieder abzuschütteln. Last kann sein, dass ich mit schwierigen Menschen umgehen muss, dass ich an ihrer Seite bleibe, dass ich nicht einfach weglaufe, sondern dass ich aushalte, dass ich durchhalte. Last tragen kann sein, dass ich in einer spannungsvollen Situation dabei bleibe, dass ich nicht weglaufe, wenn es einen Konflikt gibt, dass ich treu bin. Und diese Haltung der Geduld, diese Bereitschaft zum Aushalten spielt im Neuen Testament eine große Rolle. Da gibt es auch Begriffe, mit denen man das übersetzen kann. Dranbleiben, treu bleiben, durchhalten, beharren, Lasten tragen. Das ist hier gemeint. Und es gibt viele Bibelstellen, in denen das der Herr uns auch sagt. Zum Beispiel Lukas 8, Vers 15. Dieses vierte gute Ackerfeld. Was wird da über die Leute gesagt? Dass aber auf dem guten Land sind die, die das Wort hören, behalten in ihrem feinen guten Herzen und bringen Frucht in Geduld. Bringen Frucht in Geduld. Das ist genau diese Geduld. Oder 2. Thessalonicher 1, Vers 4. 2. Thessalonicher 1, Vers 4, wo Paulus sagt, darum rühmen wir uns euer unter den Gemeinden Gottes wegen eurer Geduld und eures Glaubens in allen Bedrängnissen und Verfolgungen, die ihr erduldet. Der Glaube bewährt durch Anfechtung, wird geduldig. Und wissen Sie, der Zeitgeist legt uns genau das Gegenteil ans Herz. Der Druck soll möglichst schnell abgeworfen werden. Beim Zeitgeist lautet die Frage, wie kann ich schnellstmöglich die größtmögliche Entlastung bekommen? Das ist die Frage des Zeitgeistes. Wie kann ich schnellstmöglich die größtmögliche Entlastung bekommen? Easy soll es sein. Das Leben soll easy sein. Leicht. Das Gegenteil davon. Und wir stehen dann manchmal in der Gefahr, diese Entlastungs-Soforthaltung auf unser Glaubensleben zu übertragen. Und wenn ein Dienst, eine Aufgabe schwer zu werden beginnt, und das wird jeder Dienst und jede Aufgabe ab einem bestimmten Zeitpunkt, dann wollen wir sie manchmal am liebsten schnell wieder loswerden wie eine heiße Kartoffel. Wir wollen die Last nicht tragen. Natürlich muss man sehen, gibt es persönlich auch sehr unterschiedliche Voraussetzungen in körperlicher und seelischer und nervlicher Hinsicht. Und unser Wochenspruch macht ja auch deutlich, es gibt unterschiedliche Voraussetzungen, auch unter Christen. Wem viel gegeben ist, bei dem wird man viel suchen. Also offensichtlich ist manchen besonders viel gegeben, einigen eben in unterschiedlichem Maße. Aber darum geht's auch gar nicht. Es geht um die Grundhaltung. Bin ich bereit, Lasten zu tragen um Jesu Willen? Bin ich bereit, treu zu bleiben um Jesu Willen? Bin ich bereit, Druck auszuhalten und anzunehmen um Jesu Willen? Das meint Jakobus hier. Und er sagt, freut euch. Freut euch, wenn die Anfechtung kommt, denn das ist Trainingszeit. Und die Fähigkeit zur Geduld, kann man sagen, ist wie ein Muskel. Der Muskel wird wann trainiert? Wenn man ihn mit Widerstand belastet. Man könnte etwas zugespitzt sagen, Gott benutzt die Anfechtung wie ein Fitnessstudio für unseren Glauben. Wie eine Fitnessübung für unseren Glauben, dass wir durch den Widerstand, durch die Belastung Geduld lernen und bewährt werden. Und er hält die Hand darüber. Und jetzt könnte die Gegenfrage kommen, sagen, ja, warum ist denn Geduld für einen Christen so wichtig? Nun, das hat etwas mit unserer Treue zu unserem Herrn zu tun. Es geht hier darum, dass wir ihm treu sind und treu bleiben. Und Jakobus macht außerdem deutlich, Geduld ist noch nicht das Endziel. Was will der Herr letztlich im Leben seiner Kinder erreichen? Worauf zielt dieser ganze Prozess? Schauen Sie hin, das steht in Vers 4. Also Anfechtung bringt Bewährung, bringt Geduld. Die Geduld aber soll ihr Werk tun bis ans Ende, damit ihr vollkommen und unversehrt seid und kein Mangel an euch sei. Das ist das Ziel. Also Anfechtung, Bewährung, Geduld und dann soll das Werk gewissermaßen immer mehr vollendet werden. Das Werk der Reifung eures Glaubens. in eurem Herzen. Gott will euren Glauben so prägen, so stärken, so weiterentwickeln, dass euer Leben immer mehr die Gestalt annimmt, die Gott sich gedacht hat. Gott will euer Leben immer mehr so prägen und verwandeln, auch durch Anfechtung, Bewährung, Geduld, dass ihr Jesus immer ähnlicher werdet. Das ist das Ziel, das Gott für dein Leben hat. Du sollst Jesus ähnlicher werden. Und Gott will wie ein Bildhauer aus dem Felsbrocken unseres Lebens eine geniale Plastik entwickeln. Ich denke, das Musterbeispiel ist immer der David von Michelangelo. Wenn Sie den mal gesehen haben auf einem Bild, ein Prachtexemplar von einem Mann oder einer Plastik oder wie auch immer man das bezeichnen will. Und das will Gott aus uns machen, in geistlicher Hinsicht, im Hinblick auf unseren Charakter. Und vollkommen, das Wort, das hier steht, das meint nicht perfekt, schon diesseits des Himmels, sondern das Wort bedeutet teleios, das heißt eigentlich ausgereift, ans Ziel gebracht. Das will er mit uns machen, mit deinem und meinem Charakter, mit unserem geistlichen Leben. Er will uns Jesus ähnlicher machen, solange wir hier auf dieser Erde leben. Vollkommen werden wir erst im Himmel. Aber Jesus ähnlicher werden wir schon jetzt. Schaut ihr, und deswegen sagt Jesus ja auch in der Bergpredigt, ihr sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Das ist damit gemeint. Matthäus 5, 48. Gott hatte den Menschen ja perfekt geschaffen, das wissen wir. Und durch den Sündenfall wurde der Mensch dann demoliert, deformiert, gecrashed, wenn man so will, nachhaltigst, aber noch als Geschöpf erkennbar. Und jetzt gibt es aber keine Möglichkeit, den Menschen behutsam zu verbessern. Es gibt nur eine einzige Chance. Der Mensch muss erlöst werden durch Jesus, durch seine Vergebung, dadurch, dass wir vor ihm in den Zerbruch gehen und sagen, Herr, ich bin ein verlorener Sünder, ich bin auf dem Weg zur Hölle, ich brauche deine Vergebung. Und ich danke dir, dass du am Kreuz gestorben bist für mich und für meine Schuld bezahlt hast. Und wenn das passiert, sind wir erlöst und gerettet. Aber dann ist Gott mit uns noch nicht am Ziel. Jetzt sind wir erstmal seine Kinder, jetzt sind wir schon mal für den Himmel gesichert, sozusagen. Aber dann geht's weiter. Dann fängt der Vater an, uns zu erziehen. Dann fängt der Vater an, uns umzuprägen. Dann fängt der Vater an, seinem sündlosen Sohn Jesus immer ähnlicher zu machen. Das ist hier gemeint. Und so soll unser Charakter als Christ ausreifen. So soll unsere geistliche Integrität zunehmen. Und so sollen wir keine Babychristen bleiben, sondern belastbar werden. Das Hauptmittel, das Gott dazu verwendet, ist sein Wort. Ist seine Wahrheit, mit der er an unserem Herzen wirkt. Ein weiteres ganz wichtiges Mittel ist seine Gemeinde, durch die er uns prägt, durch die er uns stärkt, durch die er uns auch lehrt, in der er uns auch Übungsfelder gibt, wo wir mitarbeiten können, wo wir uns bewähren können im treuen Dienst. Sein Wort, seine Gemeinde, ja, und ein weiteres Mittel, und das beschreibt Jakobus eben, hier ist die Anfechtung. Die Anfechtung, ein Mittel, das Gott zulässt, das Gott manchmal auch schickt, dieser Druck. Und Jakobus sagt, wenn das kommt, wenn der Druck kommt, du, dann sträube dich nicht dagegen. Dann wehre dich nicht dagegen. Das Entscheidende tut Gott. Aber du sollst gewissermaßen mitarbeiten. Du hast auch eine Verantwortung, richtig mit dem Druck umzugehen. Und wie ist diese Verantwortung beschrieben? Das steht in Vers 2. Haltet es für lauter Freude. Sag ja dazu. Lauf nicht weg. Meckere nicht. Sag ja dazu, wenn auch unter Tränen. Sag ja dazu. Nimm diese Anfechtung aus Gottes Hand. Er meint es gut. Er hat dich lieb. Er will deinen Glauben bewähren. Er will deine Geduld stärken. Das heißt nicht, suche die Anfechtung. Also freut euch, erachtet es für lauter Freude, das heißt nicht, seid sozusagen anfechtungssüchtig. Das heißt auch nicht, kultiviert die Anfechtung. Das heißt nicht, kultiviere deine Arbeitslosigkeit, deine Einsamkeit, deine Armut, deine Krankheit. Wir sollen nicht freiwillig arbeitslos, einsam, arm und krank bleiben. Weil wir sagen, es ist ja so eine schöne Anfechtung, dann können wir so schön geistlich wachsen. So ist das nicht gemeint. Es ist legitim und es ist richtig, sich um einen Arbeitsplatz zu bemühen und dafür zu beten. Es ist legitim und nötig, Kontakt zu anderen Menschen zu suchen, wenn man in die Einsamkeit absackt. Es ist legitim und nötig, etwas gegen Armut zu unternehmen. Es ist legitim und richtig, gute ärztliche Hilfe in Anspruch zu nehmen. Das ist alles richtig. Aber dort, wo Gott eine Anfechtung nicht sogleich auflöst, da sollen wir nicht störrisch werden, da sollen wir uns nicht beschweren, da sollen wir schon gar nicht an Gottes Liebe zweifeln, sondern wir sollen es dankbar aus seiner Hand annehmen mit Gottes Kraft. Erachtet es für lauter Freude. Das ist hier gemeint. Ist nicht leicht. Und die Frage ist, wie kann das gelingen? Wie können wir das schaffen? Und die Antwort zeigt Jakobus in den nächsten Versen. Ich muss sagen, ich habe bei der Vorbereitung zum ersten Mal begriffen, wie Vers 4 und Vers 5 zusammenhängen. Man hat auf den ersten Blick, wenn man dieses Kapitel liest, den Eindruck, das sind lauter einzelne, wichtige Einzelverse, die uns starke Bibelsprüche mitteilen. Aber da zieht sich ein ganz klarer innerer Faden durch diesen Text hindurch. Und diese Frage taucht ja jetzt auf. Herr, wie soll ich das schaffen? Wie soll ich diese Haltung immer wieder gewinnen? Und die Antwort zeigt Jakobus in den Versen 5 bis 8. Also erstens der Sinn der Anfechtung, zweitens die richtige Antwort auf Anfechtung. Und das ist eine ganz einfache Antwort. Jakobus sagt, wenn es aber jemandem unter euch an Weisheit mangelt, so bitte er Gott. Der allen, der jedermann gern liebt und niemanden schilt, werden wir gleich noch klären, so wird sie ihm gegeben werden. Also, wer von uns würde diesen Mangel an Weisheit angesichts der Anfechtung nicht empfinden? Ist doch klar, dass wir diesen Mangel haben. Ich habe noch keinen Christen gefunden, der gesagt hat, ja, mir mangelt es nicht an Weisheit, wenn die Anfechtung kommt, ich mache das so mit links. Nein, wir brauchen Weisheit, dass wir Gottes Willen zutreffend erkennen. Ist doch schwer manchmal. Ja, was willst du mir jetzt sagen damit? Es ist schwer, dass wir Gottes Willen auch konsequent umsetzen. Das heißt, dass wir unter Druck die richtige Haltung einnehmen und die richtigen geistlichen Entscheidungen treffen und nicht weglaufen und nicht eigenmächtig werden. Und Jakobus sagt, wenn du diese Sehnsucht hast und wenn du deinen Mangel spürst und wir sagen, ja, Jakobus, so ist es, dann gibt es nur einen Weg. Bitte Gott. Lieg ihm in den Ohren. Liebe Gemeinde, es gibt nichts Praktischeres als zu beten. Es gibt nichts Praktischeres, Wirkungsvolleres als zu beten. Es steht am Anfang und am Ende. Und Jakobus sagt, du kannst sehr getrost mit einer Antwort rechnen. Du kannst sehr getrost darauf vertrauen, Gott wird dich nicht ungehört schreien lassen. Und dann gibt er dafür zwei Begründungen. Gott gibt jedermann gern. Also Gott gibt großzügig. Und Gott gibt ohne Vorwurf, der niemanden schilt. In einigen Übersetzungen steht, der ohne Vorwurf gibt. Was heißt das? Gott gibt großzügig, Gott gibt jedermann gern. Das meint noch viel mehr als viel. Das meint ungeteilt. Vollständig. Das steckt noch dahinter. Gott ist ohne jede Halbherzigkeit darauf konzentriert, sich um dein geistliches Wachstum zu kümmern. Das meint das. Also das heißt nicht, er gibt jedermann gern, heißt nicht nur, er ist großzügig und er schenkt gern, das heißt es auch. Aber das heißt noch viel mehr, das heißt, Gott ist vollständig, ungeteilt darauf konzentriert, dir in deiner Not zu helfen. Ist das nicht großartig? Und dann das andere, er macht uns keinen Vorwurf, er schilt nicht, er sagt nicht, hey, warum hast du diesen Mangel? Hey, warum bist du noch nicht weiser? Hey, wie konntest du überhaupt in diese Lage kommen und warum hast du dich nicht schon viel besser bewährt? Und jetzt kommst du an und bist schon 30 Jahre Christ und bettelst immer noch so rum. Nein, er schilt nicht, er macht keinen Vorwurf, sondern ich komme zu ihm und ich sage, Herr, du siehst wieder, wie es mir an Weisheit mangelt und wie ich wieder wie der Ochs vor dem Berge stehe in dieser oder jener Situation und wie ich wieder innerlich schwach werde und wie wieder das innere Nörgeln in mir hochkommt und die Furcht und all das. Bitte, bitte. Und er sagt, ich gebe dir gerne, ich helfe dir, mach dir keine Sorgen. Und dann steckt in dieser zweiten Formulierung, der niemanden schilt, auch noch klingt mit, Gott hat keine Hintergedanken. Gott wird dir nicht irgendwann die Rechnung präsentieren dafür, dass er jetzt so viel Geduld mit dir haben muss. Man kann das auch etwas freier übersetzen, denn niemandem schilt. Bei Gott gibt es nichts Kleingedrucktes. Gott ist ganz und gar dir zugewandt, einlinig, eindeutig. Er macht keinen Vorwurf wegen deines Mangels. Und darum bist du gut beraten, ihn anzuflehen um Weisheit. Und er wird nichts lieber tun. Er wird nichts lieber tun, als dich traumwandlerisch durch deine Anfechtung hindurchzuführen. Sei es die Arbeitslosigkeit, sei es die Krankheit, sei es die Sorge um Menschen, sei es die innere Angst, sei es deine Nerven, die du nicht in den Griff kriegst. Sei es, was immer es sei, deine finanziellen Probleme, er wird dich da durchführen. Bitte, bitte, bitte ihn. Das ist das Praktische. Sei es vielleicht auch deine Sorge, allein zu bleiben, oder die Traurigkeit, mit der du kaum fertig wirst, weil du jemanden Liebes verloren hast. Er führt dich dadurch. Und dann kommt der nächste Vers. Er bitte aber, also wenn wir so bitten, so wird sie ihm gegeben werden, die Weisheit, wenn wir Gott bitten. Er, also der Bittende, bitte aber im Glauben. Vers 6, und zweifle nicht, denn wer zweifelt, der gleicht einer Meereswoge, die vom Wind getrieben und bewegt wird. Ein solcher Mensch denke nicht, dass er etwas empfange. Jakobus sagt ja, so wie Gott ganz unzweideutig gibt, so sollen auch wir uns ganz einfältig, ohne Misstrauen, ohne Hintergedanken, ohne Vorbehalte, ihm im Gebet in die Arme werfen. So wie Gott ganz einlinig ist und ungeteilt, so sollen auch wir uns ganz einlinig und ungeteilt in Gottes Arme werfen. Und das meint Matthias Claudius mit dem Begriff einfältig. Einfältig, das bedeutet nicht naiv, sondern eine Falte, ungebrochen. Lass uns einfältig werden und vor dir hier auf Erden wie Kinder fromm und fröhlich sein, singt er in diesem Lied, der Mond ist aufgegangen. Und das meint Jakobus, wir sollen uns einfältig Gott zuwenden. Und dann, und das müssen wir unbedingt klären, weil das vielen Christen schon die Freude an der Verheißung genommen hat, weil sie sich in den Versen 6 bis 8 dann zu deutlich wiedergefunden haben. Aber wir müssen uns fragen, ob das stimmt. Jakobus zeigt hier diesen krassen Gegensatz zwischen dem Beter und dem Zweifler. Und vielleicht können wir ja hier eine Not, die Sie seit Jahren mit diesem Text möglicherweise haben, auflösen. Wir lesen nochmal die Verse 6 bis 8. Er bittet beim Glauben und zweifle nicht, denn wer zweifelt, der gleicht einer Meereswoge, die vom Wind getrieben und bewegt wird. Ein solcher Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen werde. Also der Zweifler empfängt nichts. Ein Zweifler ist unbeständig auf allen seinen Wegen. Ein Bruder aber, der niedrig ist, rühme sich seiner Höhe. Also, auch der Beter hat ja manchmal mit leisen Zweifeln zu kämpfen, die sich ins Herz hineinschleichen. Aber das ist hier nicht gemeint. In den Versen 6 bis 8 ist nicht der Zweifel des Beters gemeint, der sich auch mit seinem Gebet manchmal vermischt. Das ist hier eindeutig nicht gemeint. War für mich auch eine große Entdeckung, als ich das feststellen durfte. Jakobus sagt hier nicht, wenn du erhörlich beten willst, dann musst du deine Sache aber sicher sein und dann darfst du nicht den geringsten Zweifel aufkommen. Und dann kannst du damit rechnen, dass Gott dein Gebet erhört. Das meint Jakobus hier nicht. So haben viele Menschen diese Stelle verstanden. Und die Ermutigung, die sie von Vers 5 bekommen haben, ist dann durch Vers 6 bis 8 gleich wieder geschluckt worden. Nein, mit dem Zweifler meint Jakobus jemand anderes. Mit dem Zweifler meint Jakobus einen, der nicht an Jesus glaubt. Das ist hier mit dem Zweifler gemeint. Das sehen Sie zum Beispiel an dem Gegensatz zwischen Vers 8 und Vers 9, dass in Vers 8 vom Zweifler die Rede, ein Zweifler ist unbeständig, ein Bruder aber, der niedrig ist, rühme sich in seiner Höhe. Da wird der Zweifler dem Bruder gegenübergestellt, also der Zweifler dem Christen. Der Gegensatz in diesen Versen, bitte schreiben Sie sich das irgendwo ganz dick auf, der Gegensatz in diesen Versen besteht nicht zwischen einem glaubensstarken Beter und einem zaghaften Beter, sondern der Gegensatz in diesen Versen besteht zwischen einem gläubigen Beter und einem ungläubigen Zweifler. Das ist der Gegensatz, der hier gemeint ist. Ganz wichtig. Hier geht es um den gläubigen, manchmal zaghaften Beter auf der einen Seite und den ungläubigen Zweifler auf der anderen. Das ist hier gemeint. Und dieser Mann, dieser ungläubige Zweifler, ist ein Mann, Vers 8, mit geteiltem Herzen. Dipsychos steht da im Griechischen. Er ist zweigeseelt. Er ist nicht ganz bei Jesus. Das ist das Gegenteil zu einfältig. Die Psychos ist zweigeseelt. Zwei Seelen wohnen auch in meiner Brust. Er ist nicht bereit, sich zu bekehren. Er ist nicht bereit, ganze Sachen mit Jesus zu machen. Er ist nicht bereit, sein Leben ganz dem Herrn anzuvertrauen. Er ist nicht bereit, die Führung seines Lebens an Christus abzugeben. Und was ist er dann? Vers 6 sagt, dass sein Wesen gleicht einer Meereswoge, die vom Winde getrieben und bewegt wird. So ist er total unbeständig. Damit zeichnet Jakobus die Unbeständigkeit der Welle. Das sehen Sie ja, wenn Sie am Meer sind. Je nach Windrichtung, je nach Windstärke, die Welle schwappt mal so, die Welle schwappt mal anders. Und so ist der Zweifler, sagt Jakobus, unbeständig. Mal ein bisschen stärker, mal ein bisschen schwächer. Alles wackelig und schwabbelig und unklar. Und so ist der Zweifler. Er sagt, für den Zweifler gibt es keine Hilfe, solange er ein Zweifler bleibt. Weil er ohne Jesus ist. Und ohne Jesus ist man der Anfechtung hilflos ausgeliefert. Ohne Jesus hat man in der Anfechtung keine Zuflucht. Ich habe in der letzten Zeit ein Buch gelesen, mehrere Bücher natürlich gelesen, aber unter anderem auch dieses Buch gelesen, an dem Corinna Ponto mitgeschrieben hat, die Tochter des Chefs der Dresdner Bank, der im Juli 1977 von der Roten Armee-Fraktion ermordet wurde. Sie wissen, damals diese Terroranschläge in den 70er Jahren, die brutal Repräsentanten des Staates gewissermaßen ermordet haben, entführt und ermordet oft. Und so traf es im Juli 1977 diesen Jürgen Ponto, und seine Tochter veröffentlicht dann 30 Jahre später ein Buch, über diesen Mord und wie in der öffentlichen Wahrnehmung man sich viel Gedanken über die Täter gemacht hat, über die Terroristen, über Brigitte Mohnhaupt und Ulrike Meinhof und so weiter. Ulrike Meinhof war die Hochspringerin. Ulrike Meinhof oder auch Christian Klar. Und dass man sich sehr viele Gedanken gemacht habe eben über die Täter, aber dass die Opfer total vergessen worden wären. Und dass man für die Täter sehr viel Verständnis aufgebracht habe, aber die Opfer im Grunde genommen allein gelassen. Und diese Corinna Ponto ist eine sehr gebildete Frau, der zusammen mit ihrer Familie wirklich alle Möglichkeiten offen gestanden haben, beste Beziehungen internationaler Art, ausgezeichnete Bildung, große Begabung. Und man sieht, wie sie damit ringt, mit dem, was da geschehen ist, mit dieser Not und wie sie auch nach 30 Jahren damit nicht fertig wird. Es ist sehr anrührend, wie sie das schreibt und teilweise auch bewundernswert. Und doch kommt einem, wenn man das liest, die ganze Hilflosigkeit, die ganze Hoffnungslosigkeit, die ganze Haltlosigkeit, die Ausweglosigkeit auch nach 30 Jahren steht in diesen Zeilen einem so deutlich vor Augen. Weil sie offensichtlich den Herrn nicht kennen, soweit es aus diesen Zeilen hervorgeht. Und wie anders geht es dem angefochtenen Christen? Der muss auch weinen, der hat auch Angst. Der hat auch schlaflose Nächte. Dem reicht's manchmal auch einfach. Der sagt manchmal auch, ich kann nicht mehr. Und trotzdem ist alles anders. Trotzdem steht er schon jetzt ganz anders da als der Zweifler. Weil wir diese Verheißung für uns getrost in Anspruch nehmen dürfen, auch wenn wir in uns manche Zweifelsgedanken haben. Nein, wir sind nicht der Zweifler. Wir dürfen zu Jesus gehören. Und ich möchte Ihnen noch einen Beweis nennen, damit Sie sich an dieser Stelle wirklich ganz sicher sein können, dass wir diese Verheißung in Anspruch nehmen können. Und der Beweis ist Abraham. Was würden Sie sagen? Hat Abraham gelegentlich gezweifelt? Natürlich hat er das. 1. Mose 17, Verse 15 bis 18 zum Beispiel. Können Sie das nachlesen? Und trotzdem sagt Gott über ihn in Römer 4, Vers 20 über Abraham, er zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch Unglauben, sondern wurde stark im Glauben und gab Gott die Ehre. Sagt er über diesen Abraham. Und hier in Römer 4, da steht fast die gleiche Formulierung wie in Jakobus 1, Vers 6. Er, der Beter, bitte aber im Glauben und zweifle nicht. Und so sagt es Paulus über Paulus. Er wurde stark im Glauben und zweifelte nicht an der Verheißung. Und damit sagt Paulus, Abraham war kein Zweifler im Sinne von Jakobus 1, Vers 6b, sondern Abraham war ein Gläubiger im Sinne von Jakobus 1, Vers 6a. Ich sage das nochmal. Indem Paulus deutlich macht, Abraham zweifelte nicht, obwohl Paulus genauso wie wir weiß, dass Abraham gezweifelt hat in bestimmten Situationen. Unterstreicht Paulus das nochmal. Nein, Abraham war kein Zweifler im Sinne von Jakobus 1, Vers 6b, sondern er war ein Gläubiger im Sinne von Jakobus 1, Vers 6a. Und dieser Befund ist für uns ein großer, großer Trost. Wir dürfen Jakobus 1, Vers 5 für uns in Anspruch nehmen. Du darfst es für dich in Anspruch nehmen. Auch wenn sich deine zaudernden Gedanken immer wieder in dein Herz schleichen. Was Jakobus hier meint, er zweifle nicht. Und was der Herr hier von uns fordert, das ist nicht Unangefochtenheit, das ist nicht heldenhafter Dauermut, das ist nicht Erhabenheit über den kleinsten Zweifel, das ist nicht gemeint hier. Sondern was der Herr hier verlangt, ist unsere Hingabe, ist unser Grundvertrauen und ist die Bereitschaft, uns wirklich kindlich an ihn als unseren Vater zu klammern, um Jesu Willen. Das ist hier gemeint. Und dann wird er uns auch immer wieder die nötige Weisheit schenken, um richtig mit der Anfechtung umzugehen. Und dann wird die Anfechtung auch in unserem Leben dazu beitragen, dass der Muskel deiner Geduld stärker wird. Und dann wird auch bei dir dieser Mechanismus greifen. Anfechtung bringt Bewährung, Bewährung bringt Geduld und Geduld tut ihr Werk bis ans Ende. Und das Werk, das ist der christliche Charakter, den Gott in dir ausprägt. Dieses Werk von Vers 4, das Gott bis zum Ende fertig macht, das ist das edle Standbild. Das ist die edle Plastik, die Gott aus dem groben Felsklopf deines Lebens modelliert. Und dieses Werk, das ist das Bild unseres Herrn Jesus Christus, das der Vater immer deutlicher in dein Leben hineinzeichnet. Verstehst du, das ist der Sinn der Anfechtung, dass du Jesus ähnlicher wirst. Und die richtige Antwort auf die Anfechtung haben wir in Vers 5 gefunden. Bitte, bitte den Herrn um Weisheit. sage ja dazu und er wird es dann schenken. Und ein letztes will ich für heute noch zeigen und dann müssen wir zum Schluss kommen. Es ist wirklich sehr bewegend, was Gott uns hier durch Jakobus mitteilt. Ein drittes und letztes noch. Es ist wichtig, dass Sie das auch mitnehmen. Wir haben gesagt, erstens der Sinn der Anfechtung, zweitens die richtige Antwort auf die Anfechtung und am Ende müssen wir das unbedingt noch klären. Drittens der Unterschied zwischen Anfechtung und Versuchung. Das müssen wir zum Schluss unbedingt noch klären. Also das ist ein Unterschied. Deswegen sagt Jakobus auch in Vers 16, irrt euch nicht, meine lieben Brüder. Verwechselt das nicht. Kriegt das klar auseinander, klamüsert, damit ihr da nicht in eine Falle tappt. Vertut euch nicht, verwechselt das nicht. Im Griechischen steht für Anfechtung und Versuchung ein und dasselbe Wort. Aber dieses eine Wort kann zwei verschiedene Bedeutungen haben, je nach Zusammenhang. Das kennen wir auch im Deutschen, das Wort Stoff zum Beispiel. Das Wort Stoff kann den Material unserer Kleidung bezeichnen. Das Wort Stoff kann aber auch natürlich Rauschgift meinen. Wäre jetzt mal interessant zu fragen, an welche der beiden Bedeutungen Sie als erstes gedacht haben, als ich das sagte. Also Stoff, ein und derselbe Begriff, kann beides bedeuten. Kleidungsmaterial oder Rauschgift. Und ganz ähnlich Peirasmos. Peirasmos kann Anfechtung meinen, äußerer Druck. In Vers 2, in Vers 12. Und Peirasmos kann auch Verführung zur Sünde bedeuten. Das ist Vers 13. Versuchung, Verführung zur Sünde. Man kann sagen, Anfechtung ist ein Mittel, das Gott zulässt, um euren Glauben zu verstärken. Aber Versuchung, Verleitung zur Sünde, hat nichts mit Gott zu tun. Anfechtung zielt darauf, dich in Gottes Arme zu treiben. Aber Versuchung, Verführung zur Sünde zielt darauf, dich von Gott wegzuziehen. Und darum hüte dich vor Versuchung. Rede dich nicht raus. Stiehl dich nicht aus der Verantwortung, indem du die Versuchung Gott in die Schuhe schiebst. Und so haben möglicherweise da auch einige geflunkert, dass sie gesagt haben, ja, wenn die Anfechtung von Gott kommt, dann kommt die Versuchung wohl auch von Gott. Das ist wohl seine Sache. Kommt die Anfechtung von Gott, kommt auch die Versuchung von Gott. Und dagegen sagt Jakobus jetzt mit aller Deutlichkeit, niemand, Vers 13, sage, wenn er versucht wird, dass er von Gott versucht hätte. Keine Täuschung, Leute, das stimmt nicht. Irrt euch nicht, Vers 16, das sage bitte schön niemand. Denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen und deswegen, er selbst versucht auch niemand. Gott hat mit Bösen, mit Sünde nichts zu tun. Sondern ein jeder, der versucht wird, also der zum Sündigen verleitet wird, wird von seinen eigenen Begierden gereizt und gelockt. Und danach, wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Irrt euch nicht, meine lieben Brüder. Und Schwestern genauso. Und dann wird gesagt, von Gott können nur gute Gaben kommen, alle gute und vollkommene Gaben von oben herab, von dem Vater des Lichts. Aber nichts Böses. So ist das hier gemeint. Und das heißt, wenn Versuchung nach dir greift, dann bist du selbst verantwortlich. Und sieh genau hin, wie das läuft. Wenn da erst die Begierde ist, Vers 14, das ist das menschliche Verlangen nach etwas, was Gott verboten hat. Das ist die Begierde. Und diese Begierde, die ist wie ein Köder. Das ist ein Begriff aus der Anglersprache hier in Vers 14. Du wirst von deinen Begierden gereizt und gelockt. Das ist der Köder an der Angel. Das ist das Bild. Und du wirst von dem Köder dieses menschlichen Verlangens nach dem, was Gott verboten hat, gelockt und gezogen und gekascht. Und dieser Köder zieht dich in die Sünde hinein. Und wenn die Begierde empfängt, sagt Jakobus, das heißt, wenn sie von uns willkommen geheißen wird, wenn wir mit dem sündigen Verlangen spielen, wenn wir das zulassen, wenn wir da mitmachen, wenn wir den Prozess nicht stoppen, wenn wir dem bereitwillig nachgeben, dann gebiert die Begierde die ausgeführte, vollzogene Sünde. So geht das. Wir werden geködert, sagt Jakobus, von unseren Begierden. Und dann wächst sich die Sünde aus und das führt dann zum Tod. Und da Jakobus hier zu Christen schreibt, mein Tod an dieser Stelle nicht ewige Verdammnis, aber auch im Leben eines Christen, der von Gott am Ende durchgebracht wird zum Himmel, wird geistliches Leben zerstört unterwegs. Es kann massiver Schaden angerichtet werden. Es kann geistliches Leben verhindert werden, wenn wir der Begierde nachgeben, wenn wir mitspielen, wenn wir sie willkommen heißen und die Sünde sich auswächst und dann der Tod. Und dann die Zerstörung und dann die Verhinderung geistlichen Wachstums. Und diese Begierde kann manches sein. Das können ehebrecherische Gedanken sein. Das kann Pornografie sein, wo man gelockt wird und dann mitmacht und den Prozess nicht stoppt. Und es können Ehen so etwas zerstört werden. Begierde kann Geldgier sein. dass ich das nicht erkenne als Geldgier in meinem Leben. Und die Geldgier empfängt dann und ich mache mit. Und es wächst sich die Sünde aus und es wird geistliches Leben verstört. Das kann Ehrsucht sein, die Begierde. Dass es mich juckt und kitzelt, Anerkennung von Menschen um jeden Preis zu bekommen. Diese Begierde kann Klatschsucht sein. Dass ich eine diebische Freude daran habe, über die Fehler und Schwierigkeiten anderer Menschen zu reden. Und hier noch ein Telefonat und dort noch ein Gespräch. Und ich habe diese diebische Freude und ich gebe dem nach und ich stoppe das nicht. Und es wächst sich die Sünde aus und es wird geredet und es wird getratscht und es wird fertig gemacht und es wird Leben zerstört. Die Begierde kann Faulheit sein, dass ich immer meine Ruhe haben will und nicht bereit bin, mich vom Herrn einsetzen zu lassen. Und ich habe mich eingerichtet in meiner Faulheit und ich mache damit, ich heiße das willkommen. Oder meine überzogene Erlebnissucht, das ist mir wichtiger als alles andere und da lasse ich alles andere dahinter zurückstehen. Es gibt so viele Begierden, ausgesprochene, unausgesprochene, sichtbare, unsichtbare. Und Martin Luther hat diesen Sachverhalt mit diesem berühmten Vergleich beschrieben. Er hat das auf die Sorge und den Kummer bezogen. Man kann es aber auch auf die Begierden beziehen. Er sagt, dass die Vögel über deinem Haupt fliegen, kannst du nicht ändern. Das heißt, du kannst nicht ändern, dass dir diese Gedanken kommen. Du kannst nicht ändern, dass dieser Impuls kommt. Unreine Dinge anzugucken, Klatsch zu betreiben, nach Geld zu gieren, nach Ehre zu geiern. Das kannst du nicht, du kannst nicht verhindern, dass es irgendwie kommt. Aber Luther sagt, dass sie Nester in deinem Haar bauen, das kannst du verhindern. Du kannst nicht verhindern, dass sie über dir rumfliegen, aber du kannst verhindern, dass sie Nester in deinem Haar bauen, indem du zu Jesus flüchtest und sagst, Herr, bewahre mich und Herr, nimm mir das weg und Herr, behüte mich und Herr, jetzt lass mich die Klappe halten, bevor ich weiter tratsche. Lass mich den Mund halten und mir dreimal auf die Zunge beißen, bevor ich dieses böse Wort sage. Herr, nimm mir all diese falschen Dinge. Spiele nicht mit der Versuchung, sagt Jakobus hier, sondern weise sie ab. Und wieder merken wir, oh, wir brauchen Weisheit. Und wieder flüchten wir uns zu Vers 5. Wenn jemand unter euch an Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der jedermann gern gibt. Und wir atmen einmal tief auf und sagen, danke, dass das für mich gilt. Ihr Lieben, es ist ernst, das Leben in der Nachfolge Jesu. Und wir müssen diesen ganz klaren Unterschied zwischen Versuchung und Anfechtung auch wahrnehmen. Versuchung zerstört, das sind die Verse 13 bis 15, sie verführt zur Sünde, Begierde, ausgeführte Sünde, Tod. Anfechtung, dasselbe Wort, aber andere Bedeutung. Anfechtung baut auf. Anfechtung, ja, Druck, Widerstände, Angst, aber Bewährung. Und es wächst Geduld. Und es wächst geistliche Reife. Und es wächst Heiligung. Und Gott modelliert an deinem Leben. Und Gott zeichnet Jesu Bild in dein Leben immer mehr hinein. Und dann ist es wichtig, dass wir bei der Anfechtung, wenn sie da ist, mit Weisheit da dran gehen. Und dann wird sie uns wirklich zum Segen, sagt Jakobus. Wenn wir uns aber sträuben gegen die Anfechtung, wenn wir gegen die Anfechtung rebellieren, wenn wir sagen, Herr, ich akzeptiere nicht, dass du so mit mir umgehst, dann kann auch aus der Anfechtung was werden? Eine Versuchung. Und beispielsweise Armut. Armut, wenn ich das nicht annehme aus Gottes Hand und sage, Herr, du wirst mich versorgen, dann kann Armut mich zur Sünde verleiten, an Gottes Fürsorge zu zweifeln und Gottes Fürsorge in Frage zu stellen. Oder Krankheit. Krankheit, eine Anfechtung. In Weisheit von Gott angenommen, mit allem Zittern und Zagen und aller Angst, aber ich klammere am Herrn. Aber wenn ich das nicht tue, dann kann diese Anfechtung Krankheit umschlagen in Versuchung. Und in meinem Herzen wächst ein Zorn gegen Gott heran und ich ziehe seine Macht in Zweifel, denn wenn er sie hätte, dann würde er mir doch helfen. Oder Verfolgung von Gläubigen. Das ist Anfechtung. Aber aus der Anfechtung wird dann Versuchung, Verführung zur Sünde, wenn ich das ablehne und sage, Herr, das kann nicht sein. Und ein Gott, der zulässt, dass die Gerechten leiden müssen, der ist schwach. Und darum brauchen wir so dringend Gottes Weisheit, ihr Lieben, um nicht in diese Falle zu tappen. Um die Versuchung rechtzeitig zu durchschauen, wenn sie kommt, um diese Geier, die da kreisen, über unserem Haupt zu erkennen und nicht zuzulassen, dass sie Nester bauen. Und wir brauchen wirklich Weisheit, um die Anfechtung aus Gottes Hand anzunehmen und darunter zu bleiben und zu wachsen und darunter zu weinen und zu flehen und uns immer wieder in die Arme des Herrn zu werfen. Und dann greifen wir umso entschlossener mit beiden Händen nach dieser Verheißung von Vers 5. Wenn es aber jemandem unter euch an Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der jedermann gern gibt und niemanden schält, keinem Vorwurf macht. Und dann lesen wir mit leuchtenden Augen die ganzen dicken Zusagen, die Gott uns mitten in diesen Text reingeschrieben hat. Schauen Sie Vers 12. Selig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet, denn nachdem er bewährt ist, wird er die Krone des Lebens empfangen, die Gott verheißen hat, denen, die ihn lieb haben. Das ist das Ziel. Es geht auf eine großartige Herrlichkeit zu. Das ist die Zukunft. Du wirst durchkommen. Der Herr bringt dich ans Ziel. Und dann wird am Ende nur Freude sein. Und wem hat Gott das verheißen? Denen, die besonders stark in der Anfechtung sind? Denen, die besonders selbstdiszipliniert durchziehen? Nein, hat es dem verheißen, die ihn lieb haben, die ihm vertrauen und die ihn deshalb immer wieder um Weisheit bitten und sich an ihn hängen und an ihn klammern. Und dieser Gott ist höchstpersönlich unser Vater, der unser Leben beschützt und der es fest in seinen Händen hält und der unwandelbar ist. Und deswegen sagt Jakobus das am Ende. Alle gute Gabe, von Gott kommt nur gute Gabe, von dem Vater des Lichts, bei dem keine Veränderung ist, noch Wechsel des Lichts und der Finsternis. Vater des Lichts, das heißt, er ist der Schöpfer des Mondes, der Sonne, der Gestirne. Und von den Gestirnen wissen wir ja, dass sie in ihrer wunderbaren, genialen Struktur und Balance ständig in Bewegung sind. Aber derjenige, der sie geschaffen hat in dieser Genialität und Funktionalität und Schönheit und Wirksamkeit, der ist selbst, er, der Vater der Lichter, er ist unveränderlich. Er ist immer treu. Er ist 100% beständig. An ihm kann es nicht den geringsten dunklen Fleck und die geringste Unbeständigkeit geben. Und liebe Geschwister, mitten in dieser verwirrenden Welt und in diesen schwierigen Zuständen haben wir eine mega sichere Zuflucht und haben wir eine kindliche Geborgenheit. Und das ist unser Vater im Himmel. Und wichtig ist nur für Sie, dass dieser Vater im Himmel auch Ihr persönlicher Vater ist. Das ist wichtig. Das ist nicht eine allgemeine religiöse Zusage, die Jakobus hier macht, sondern er sagt, das gilt den Kindern des Vaters. Und Kinder des Vaters werden wir dadurch, dass wir den uns der Vater geschickt hat, seinen einzig geborenen Sohn Jesus Christus, dass wir uns an den wenden als unseren Retter und unseren Erlöser, dass wir es für uns persönlich annehmen, dass er am Kreuz starb, um die Strafe für unsere Sünde, für unsere Gottlosigkeit, für unseren Unglauben zu bezahlen. Und dass wir uns in seine Arme flüchten und sagen, Jesus, ich brauche deine Vergebung und mein Leben soll dir gehören. Und dann ist der Vater der Lichter auch der Vater von Hans und Christian und Friedrich und Margarete und Renate. Er ist dann auch dein Vater. Und so schließe ich mit einem Liedvers. Du hast ein Recht darauf, mit Gott zu reden. Du hast ein Recht darauf, dass er dich hört. Es gilt für dich, für mich, es gilt für jeden. Das Recht darauf hat Jesus dir beschert. Jesus ist der Schlüssel zu allem. Und wenn du Jesus hast, dann gilt dir alles, was Gott hier verspricht. Er hat dich lieb. Amen.
Sie hörten eine Predigt von Dr. Wolfgang Nestvogel, Pastor der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Haben Sie Fragen? Schreiben Sie eine E-Mail an info@wolfgangnestvogel.de. Wolfgang Nestvogel in einem Wort geschrieben. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, würden wir uns freuen. Kontoempfänger, Förderverein für Mission, Kontonummer 617067, Bankleitzahl 5206041. Das ist das Geldinstitut der Evangelischen Kreditgenossenschaft. Verwendungszweck, Stichwort Internetpredigt. Sie sind herzlich eingeladen, uns auch persönlich im Gottesdienst zu besuchen. Jeden Sonntag um 10.30 Uhr. Anschrift: Alter Flughafen 18, 30179 Hannover. Weitere Informationen finden Sie unter www.beg-hannover.de. Gott segne Sie.